Die letzte totale Mondfinsternis, die in Deutschland sichtbar war, war am 21. Januar 2019. Also es ist durchaus so ein Ding, was man mal mitnehmen kann. Nur vorausgesetzt, man schafft sich sonntagabends mal vom Tatort zu lösen. Macht da mal Tatort Weltall.
Ey, da passt doch Blutmond perfekt. Willkommen zurück zu Die Zwei vom Feld, eurem Podcast über alle Themen der Astrofotografie. Die Zwei vom Feld, das sind wir, Sven und ich, Tobi. Zwei Freunde, zwei Kameras und eine große Leidenschaft für die Astronomie. In unzähligen Nächten auf abgelegenen Feldern sind wir immer wieder auf der Suche nach dem perfekten Blick in die Sterne. Genau dort, weit weg vom Licht der Städte, ist dieser Podcast entstanden. In dieser Folge blicken wir auf ein Ereignis, das nur selten so eindrucksvoll zu erleben ist. Am 7. September 2025 steigt der Mond kurz nach Sonnenuntergang über dem Horizont auf. Hierbei ist er bereits in eine tiefrote Farbe getaucht. Ein Blutmond oder besser gesagt eine totale Mondfinsternis, welche wir in Deutschland in einem kurzen, aber passenden Zeitfenster beobachten und fotografieren können. Wir sprechen über den Ablauf der Finsternis, die besten Tipps für eure Beobachtung und worauf ihr beim Fotografieren achten könnt. Willkommen bei Die Zwei vom Feld.
Damit herzlich willkommen zurück bei den Zwei vom Feld. Mit mir Sven und mit
mir Tobi.
Ja, das hat diesmal gar nicht so schlecht funktioniert, aber ich lege da mittlerweile auch so gar keinen Wert mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich glaube auch kein anderer, also es passt schon.
Ja, Sonderfolge, Spezialfolge, Kurzfolge, Infofolge, wie wollen wir es nennen? Service an der Community-Folge.
Community-Service, ja.
Okay, sehr gut.
Ja, wir kommen hier rein mit den wichtigen Infos für euch. Am 7. September 2025. Mondfinsternis. Sichtbar aus Deutschland.
Ja gut, für alle, die das dann vor dem 7. hören, die Folge. Ne?
Da lohnt es sich einfach immer schön früh dabei zu sein bei uns.
Herzlich willkommen in der Vergangenheit. Sie haben eine Mondfinsternis verpasst. Und zwar eine totale.
Ja, und auch gar nicht so verkehrt dieses Mal, muss man sagen. Muss natürlich das Wetter mitspielen, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was da alles so nötig für ist. Was wir heute eigentlich machen wollen mit der Folge ist, euch nochmal kurz zu sagen, was ist das überhaupt, eine Mondfinsternis? Was ist die Besonderheit daran? Wie kann man sie beobachten? Und wie kann man sie vor allem fotografieren?
Und warum sieht das denn echt cooler aus, als es sich anhört?
Genau.
Unter gewissen Umständen, ja. Die hoffentlich eintreten.
Ja. Aber was im Prinzip diese Mondfinsternis so in Anführungsstrichen besonders macht, dass der Mond, also wenn er aufgeht, schon bereits total verfinstert ist. Kapitel 1. Die Mondfinsternis und ihre Besonderheiten. So eine Mondfinsternis entsteht ja im Endeffekt, wenn wir gleich mal direkt mit den Hard Facts starten wollen, immer dann, wenn der Mond ganz einfach gesagt in den Schatten der Erde eintritt. Das heißt, die Erde steht zwischen der Sonne und dem Mond. Das ist im Endeffekt die ganz, ganz einfache Erklärung, wie es dazu überhaupt kommt, zu so einer Mondfinsternis.
Macht auf jeden Fall Sinn, diesmal relativ zeitig Feierabend zu machen, was das angeht. Ne? 17.28 Uhr geht's los, mitteleuropäischer Zeit, beginnt halt der Halbschatten. 18.27 Uhr ist die partielle Phase, da ist aber der Mond immer noch unter dem Horizont. Und die totale Phase wäre halt um 19.30 Uhr, da ist halt der Mond im Kernschatten. Und was ich ganz spannend finde, habe einfach mal so zwei Orte rausgesucht. Ne? Also der Mondaufgang zum Beispiel in München ist sichtbar ab 19.39 Uhr, während er in Frankfurt erst um 19.53 Uhr ist. Ne? Und da sieht man mal, wie wichtig das doch ist, denn zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, bevor man da irgendwann enttäuscht wird. Ne?
Und genau das, was du ja gerade erzählt hast, also diese unterschiedlichen Zeiten, das sind ja auch so die eigentlichen großen Phasen oder Unterschiede, die es da gibt. Weil im Endeffekt gibt es ja diesen Moment, du hast ja gerade schon gesagt, Halbschatten. Das ist halt der Moment, wo der Mond schon leicht in diese, ja, in diese Schattenregion der Erde eintritt. Aber das ist halt noch nicht dieser Kernschatten der Erde, also dieser wirklich dunkle Bereich, der dann auf dem Mond auch wirklich am deutlichsten sichtbar ist. Weil dieser Halbschatten ist jetzt, ja, ich sag mal, nur für so einen geübten Beobachter einfach so von Anfang an sichtbar.
Also das meiste Erlebnis werdet ihr haben, wenn er so 20.10 Uhr, 20.11 Uhr, je nach Standort, da ist halt die maximale Finsternis zumindest vorhergesagt. Und das Ganze geht dann so bis, ja, 20.52 ungefähr, bis dahin ist er halt in der Totalität, wie man es nennt, also in dem kompletten Kernschatten der Erde. Und dann kann man den Mond halt unter Umständen oder bestenfalls in einem netten roten Licht gehen, weshalb die Medien den auch immer als ja, Blutmond verkaufen wollen. Was natürlich ein reißerischer Titel ist für etwas, was einfach nur unfassbar schön aussieht.
Ja, und sowas, also dieser Blutmond, dieses rötliche Licht ist ja im Endeffekt während einer Totalität. Also viele denken ja, wenn eine Mondfinsternis ist, dann ist halt der Mond komplett dunkel. Aber das ist halt nicht der Fall. Er geht halt wirklich in so einem ganz tiefrötlichen Licht dann halt auf an dem Abend. Und das passiert halt dadurch, das Licht der Sonne fällt ja so an der Erde vorbei, fällt durch unsere Atmosphäre, wird dadurch halt speziell gebrochen, ohne da näher drauf einzugehen. Und dann hat man halt diese Streuung des Sonnenlichts auf dem Mond sozusagen. Das ist dann halt einfach dieses rötliche Licht, was dann noch auf dem Mond ankommt.
Da muss man ja fairerweise dann sagen, so ein Blutmond, so wie sie es sagen, Blutmond und was es noch alles für Monde gibt, ist einfach nur Marketing-Schwachsinn der Medien. Ja, muss man eben einfach so auf den Punkt bringen. Das ist wie, als wenn man sagt, okay, man hat dieses Jahr 100 Perseiden pro Stunde sehen können. Theoretisch ja, praktisch auf gar keinen Fall. Es ist ja einfach nur reißerisch, deswegen einfach nicht drauf reinfallen, was die Medien dann immer so berichten. Das ist meist nur eine Halbwahrheit.
Aber dadurch, dass meistens nur Blutmond und selten Mondfinsternis in der Überschrift steht, sollten wir das hier schon mit nennen, sonst habt ihr halt ein Problem bei dem Begriff. Aber du hast absolut recht, das ist so. Ja, und wenn man vielleicht nochmal ganz kurz die Daten davon zusammenfasst, was wir auf jeden Fall verlinken, ist den Bereich, wo das sichtbar ist. Das ist halt in diesem Jahr in Europa, halt besonders in Deutschland, weil da halt wirklich diese totale Finsternis halt auch sichtbar ist. Du hast vorhin schon die Zeiten genannt, aber bei uns, nochmal um das zusammenzufassen, geht er halt um, jetzt für den Paderborner Raum, fasse ich das jetzt mal zusammen, um 19.50 Uhr auf, dann ist der Mond schon vollständig verfinstert, also ist schon im Kernschatten der Erde. Um 20.11 Uhr ist dann dieses Maximum der Totalität erreicht. Also wirklich, man sollte, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, macht früh Feierabend den Tag. Ich weiß gar nicht, was ist das denn überhaupt für ein Tag?
Ich kann es dir auch gerade gar nicht sagen. Ich unterscheide nur noch zwischen hell und dunkel.
Sonntagabend.
Ja, dann vielleicht nicht so früh ins Bett gehen.
Oh, das fand ich gut. Ich unterscheide nur noch zwischen hell und dunkel. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, genau, 20.11 Uhr ist das Maximum der Totalität. Um 20.54 Uhr beginnt halt eine nochmal interessante Phase, weil dann tritt er halt aus dem Kernschatten aus. Und was man dann halt sehen kann, ist halt schön, wie dieses rötliche Licht sich an einer kleinen Seite zu einem wirklich schönen, hellen Bereich auf dem Mond ändert. Und da sieht man dann halt schön, wie der Mond sich wieder aus dem Kernschatten der Erde hinaus bewegt. Und das ist, finde ich zumindest, einer der spannenderen Teile so an so einer Mondfinsternis, weil man dann halt wirklich ganz genau beobachten kann, wie das Ganze dann vonstatten geht am Himmel. Und Ende der Finsternis ist dann halt kurz vor 11, dann tritt sie halt von dem Schatten der Erde in diesen Halbschatten ein und dann ist es halt wirklich nicht mehr so sichtbar und dann ist der Mond für uns halt zumindest erstmal optisch wieder vollständig am Himmel zu sehen. Kapitel 2 – Planung und Beobachtung. Und das Interessante ist diesmal wirklich beim Aufgehen und deswegen ist diese Standortwahl ja in diesem Fall super wichtig, weil wir können jetzt nicht diesen ganzen Prozess oben schön hoch am Himmel beobachten, sondern wir müssen halt irgendwie gucken, der Optimalfall ist natürlich, du stehst auf irgendeinem Berg und guckst Richtung Südosten runter und hast dann sozusagen die perfekte Sicht am Horizont, dass du ihn direkt siehst, weil ich sag mal, wenn du, keine Ahnung, umgeben von Bäumen, Häusern und was auch immer das beobachten willst, kann es halt sein, dass du diese heiße Phase, sage ich mal, vollständig verpasst.
Ja gut, aber je nach Standort kann man sich halt auch nicht immer aussuchen, ne? Wenn ich das so bei uns sehe, ich meine, wir alle als Flachland-Tiroler hier, so richtig bergig ist es ja nicht, ne? Dann muss man sich halt den nächst höheren Hügel aussuchen.
Nein, deswegen das auf jeden Fall. Aber einfach eine schön freie Horizontsicht Richtung Südosten, weil er da dann halt aufgeht. Bezüglich zum Wetter, logischerweise, sollte natürlich möglichst klar sein. Und da helfen dann halt so, ich sag mal, die typischen Wetter-Apps, ne, die man so auf dem Handy hat, dass man so einen Tag vorher vielleicht schon mal guckt, wie sieht's aus, weil das natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass man das Ganze sehen kann. Was in dem Fall auch interessant ist, ist jetzt natürlich auch der Jahreszeit geschuldet. Der Mond geht auf, die Sonne ist kurz vorher aber auch erst untergegangen. Das heißt, wir haben jetzt keine dunkle Nacht oder so, wo der Mond aufgeht. Ihr solltet also auch dieses Thema Sonnenuntergang beachten, weil ihr habt halt im Endeffekt dann noch einen relativ hellen Himmel und man kennt das ganze Jahr, wenn die Sonne untergegangen ist, dass man so am Horizont teilweise auch diesen Schatten der Erde beobachten kann, wie das dann am Horizont so aufsteigt, dann im Endeffekt so ein leicht rötlicher oder so leicht lilaner Schimmer ist. Und da steigt der Mond oder geht der Mond halt drin auf. Das ist natürlich erstmal eine tolle Gelegenheit, das so zusammen zu fotografieren. Ist aber auch eine Herausforderung, ne? Weil der Mond ist in Rot, der Himmel ist da teilweise halt noch rötlich gefärbt. Da hast du natürlich dann nicht ganz so viel Kontrast, wie als wenn das jetzt in einer tiefen Nacht der Fall wäre. Ja, was natürlich jetzt noch dazu kommt, wir haben halt im Moment viel Dunst, Feuchtigkeit in dieser Jahreszeit spielt ja auch eine Rolle. Wir haben aber auch viel, was so Thema Waldbrände, ich glaube, da sind ja im Moment auch wieder so ein paar unterwegs. Also eine klare Luft oder eine klare Sicht ist natürlich auch dann relativ entscheidend.
Gut, aber der Mond, sage ich mal, der ist so hell, da hast du eigentlich, also selbst wenn der verfinstert ist, ist der noch ausreichend hell und kontrastreich, dass das jetzt nicht den mega Impact haben sollte. Ne?
Um es zu beobachten und gegebenenfalls ein paar Schnappschüsse zu machen, sollte das definitiv ausreichen, wenn es klar ist. Kapitel 3. Hilfreiche Tools. Man muss jetzt natürlich nicht zwingend irgendwie 100 Orte abfahren, um zu gucken, wo man das gut einfangen kann. Auch da kann man ja dann irgendwie eine Planungssoftware, ein Planungstool nutzen. Ne, man kann ja erstmal mit Stellarium wieder anfangen. Da habe ich jetzt gerade schon auf meinem Handy gesehen, da wird die Mondfinsternis auch simuliert. Also wenn ihr den Tag und die Uhrzeit dann mal nimmt, dann könnt ihr auch schön sehen, wie fährt der Mond am Himmel, wann tritt er wieder ins Licht sozusagen ein und könnt da natürlich schon so ein bisschen eure Bildkomposition oder euren Fotoabend dann planen. Ne? Fotopilz, die kennst du auch, die App, ne?
Fotopilz ist relativ bekannt, ja.
Die hilft ja auch bei der Planung. Und was man für solche Dinge immer nutzen kann, ist Time and Date. Werden die meisten wahrscheinlich auch kennen. Also die Seite timeanddate.com, da kann man halt, wenn ihr auf diese Seite geht, wir verlinken das auch, dann seht ihr bereits oben einen Banner Mondfinsternis. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr euren Standort eingeben und dann seht ihr genau die Daten. Das sind unter anderem auch die Uhrzeiten, wo ich sie herbekommen habe. Und da seht ihr halt im Endeffekt so eine echte Simulation von dieser Mondfinsternis nochmal für die genauen Uhrzeiten dann für euren Standort. Kapitel 4. Das Equipment.
Was nimmst du denn an Equipment eigentlich mit? Wie wirst du das eigentlich machen? Ich bin mir da noch ziemlich unschlüssig. Smartphone auf keinen Fall, nicht genug Brennweite und digitaler Zoom ist immer irgendwie Mist. Ich werde wahrscheinlich DSLR mitnehmen und ja, wahrscheinlich mein Teleobjektiv.
Ja, Teleobjektiv bei mir im Moment schwierig, weil ich keins habe. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist eine Kamera aufstellen, einfach eine Zeitrafferaufnahme zu machen. Da habe ich jetzt nur was Weitwinkliges. Gut, da ist ja der Mond halt nur relativ kleinformatig dann drauf und ich denke mal, ich werde es probieren mit dem Teleskop auch mal, dass man das Ganze dann nachführt irgendwie und gegebenenfalls eine schöne Aufnahme hat, wo er gerade aufgeht und dann vielleicht noch irgendwie ein Baum davor ist. Ne, weißt du, was ich meine? Dass man so einen Kontext hat auch. Natürlich so verschiedene Herangehensweisen, was man da aufnehmen kann.
Ich bin da echt komplett unentschlossen. Also wie gesagt, entweder das Zoom-Objektiv beziehungsweise das Teleobjektiv von Sigma, welches ich da noch habe. Ich glaube, Brennweite war das zwischen 100, 150 und 200. Mein Gott, ich habe schon so lange da nicht mehr mit fotografiert.
Da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen auf den Kamerachip an, den man hat, ne? Ob das jetzt so ein Crop- oder eine Vollformatkamera ist. Was man aber ja natürlich erstmal sagen kann, mit einem Smartphone kann man natürlich Fotos machen, wenn man jetzt mal beim Kleinsten anfängt. Aber dazu ja auch gerade schon gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Also für mich macht es jetzt auch keinen Sinn, wenn man eine Kamera zu Hause hat, schnappt euch die Kamera. Da kommt ihr zumindest ein bisschen näher ran, weil der Mond ist gar nicht so groß auf einem Bild. Ich meine, du kennst das selber, wenn du irgendwie ein Foto vom Himmel machst, wo der Vollmond drauf zu sehen ist, der ist super klein. Deswegen machen Kameras mit, ich sag mal, so einem Wechselobjektiv irgendwie mit 150, 200 Millimeter Brennweite macht natürlich Sinn. Ne? Und ein bisschen darüber vielleicht auch noch. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem 600 mm Objektiv an meiner Canon 80D, das ist ja auch so eine Crop-Kamera, den Mond mal fotografiert habe. Da hatte ich einen relativ schön drauf dann, ne, auf dem Bild.
Ich gucke gerade mal, ich überlege mal, ich hatte nämlich vor einiger Zeit bei der Saba-Burg Bei so einem Mittelalterfest hatte ich meinen Mond fotografiert, hatte ich das auch die ganz normale DSLR mit hin, also mit APS-C-Chip und dem Sigma. Ich habe gerade mal nachgeschaut, 70 bis 200 Millimeter. Da habe ich echt ein ziemlich cooles Mondbild gemacht. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Ausschnitt dann so.
Was wir doch mal machen können. Ich meine, du wirst ja sicherlich ein paar Mondbilder irgendwo liegen haben. Ich auch. Die wir einfach mit grober Brennweite drunter verlinken können, dass man vielleicht einfach nur mal so eine Referenz hat, wie was aussieht. Ich habe auf jeden Fall ein paar aus dem Smartphone und irgendwie so zwei, drei mit, ich sag mal, unterschiedlicher Brennweite von 150 bis 600 irgendwie.
Ja, für Leute, die natürlich jetzt glücklicherweise so ein Smart-Teleskop haben wie SeaStar, ist natürlich perfekt dann für Mond, ne? Also da habe ich tatsächlich dann Bilder davon. Ansonsten ist das so das meiste so einfach nur Teilbilder vom Mond, muss ich ehrlich sagen.
Wenn wir grob die Brennweite dazu sagen können, ist es ja auf jeden Fall schon mal interessant, weil ich denke, die wenigsten werden wissen, wie sieht der Mond bei 500 Millimetern aus, ne?
Ja, deswegen einfach vorher mal rausgehen und sich das mal mit dem Equipment, was man hat, einmal durchprobieren, dass dann keine blöde Überraschung da ist, weil das ist wirklich schon relativ selten, dass diese Mondphase jetzt hier so mit der Mondfinsternis vorkommt. Es gibt zwar nächstes Jahr noch eine Mondfinsternis, die ist aber leider von Deutschland aus nicht sichtbar. Das wäre am 3. März. Und die nächste sichtbare ist dann tatsächlich nur eine partielle Mondfinsternis am 28. August nächsten Jahres.
Ja, so partielle haben wir ja öfter mal, aber jetzt, wie du schon sagst, gerade so diese Kombination aus Mondaufgang und direkt total verfinsterter Mond ist natürlich super interessant. Auch wenn man jetzt nochmal auf die Fotografie schaut, kann man sich natürlich vorher auch einen schönen Standort aussuchen. Nimmt da eure Kamera der Wahl vielleicht auch einfach mal mit und schaut mal, wie das Ganze aussieht. Also ich meine, auch die Tage vorher ist der Mond am Himmel.
Auf jeden Fall ausprobieren.
Genau, einfach mal testen und dann auch vielleicht mal schauen. Es gibt ja auch tolle Bilder vom Mond. Finde ich eigentlich schöner als nur den Mond, wenn man irgendwie Kontext noch im Vordergrund hat.
Probiert's aus, das ist schon eine coole Sache.
Was man natürlich machen kann, man nimmt entweder Vordergrund oder macht den Mond nur drauf. Ne? Das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Equipment an, was man hat. Oder was man auch machen kann, ich hatte ja gerade schon mal einen Zeitraffer erwähnt, wenn man dann vielleicht sogar das einfängt, wie der Mond dann langsam sich am Himmel wieder auffällt. Ist natürlich ein bisschen herausfordernder, weil man so ein bisschen diese Helligkeitsunterschiede, sag ich mal, dann ausgleichen muss im Voraus oder auch im Nachhinein, aber probiert's einfach mal aus.
Ist eigentlich ein sehr dankbares Objekt, ne? Unter Umständen kann selbst Autofokus schon funktionieren auf dem Mond, je nach Equipment. Das macht's dann natürlich deutlich angenehmer, wobei ich immer ein Freund von festen Fokus bin. Ist so eine Größe, wenn es jemand verkackt, bin ich das dann, ne? Und nicht irgendwie die Technik, die mal wieder auf einen vorbeifliegenden Vogel zoomt oder so.
Kapitel 5: Technische Aspekte. Wo man vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen kann, wir hatten ja vorhin schon einmal und jetzt gerade auch nochmal über die Brennweiten und so diskutiert, so ein paar technische Aspekte, sag ich mal, für die Fotografie, sprich Belichtungszeiten vom Mond. Im Endeffekt ist es natürlich jetzt erstmal wieder abhängig, was habt ihr für eine Kamera, was nutzt ihr für eine Blende, was für eine Linse, was für eine Optik habt ihr vorne drauf. Aber im Endeffekt kann man halt, also so aus Erfahrung heraus, wenn ich eine Standardeinstellung bei meiner Kamera gewählt habe, also was ISO, Blende und so weiter angeht, in der hellen Phase vom Mond war ich halt meistens mit so ein 300stel oder eine 250stel oder eine 500stel Sekunde ganz gut bedient. Und in dieser totalen Phase von der Mondfinsternis, da kann es sogar sein, dass ihr irgendwie eine halbe Sekunde oder so belichten müsstet in dem Fall. Achtet da immer nur so ein bisschen drauf. Der Mond ist wirklich fix unterwegs. Das heißt, wenn ihr richtig nah dran seid auf eurem Bildausschnitt, dann wandert er natürlich auch relativ schnell aus dem Bild heraus und ihr habt eine nicht so schöne oder scharfe Abbildungsqualität. Aber das vielleicht so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung heraus.
Ja, ich habe gerade auch nochmal parallel geschaut. Ich hatte ja vorhin dieses Bild von der Saba-Burg oder was ich da sagte, wo ich den Mond fotografiert habe. Das war aber außer Hand und dann bei 200 Millimeter lag ich bei f2.8 bei 1,3 Sekunden beim ISO-Wert von 100. Und 1,3 Sekunden, wie ich auch an dem Bild sehe, hältst du in der Hand, egal wie geübt, du bist nicht ruhig. Deswegen ist das Bild nicht so ganz scharf, aber Stativ macht in jedem Fall Sinn.
Hätte ich jetzt auch gesagt, einfach auch, ja, ich sag mal, für die Bequemlichkeit, dass ihr einfach schön unverwackelte Aufnahmen bekommt. Aber ich sag jetzt mal, in Nachführung oder irgendeinem anderen Dings, das ist natürlich überhaupt nicht notwendig, ne, dafür. Stativ reicht natürlich völlig aus. Was man natürlich auch sagen muss, wenn ihr ein tolles Bild haben wollt mit einem schönen Vordergrund, dann bringt euch die Nachführung jetzt erstmal für einen Einzelshot sowieso nichts. Da müsstet ihr nachher in Photoshop nochmal Bilder kombinieren, ne, weil die Nachführung führt natürlich dann auf den Mond oder den Himmel nach.
Also Nachführung, damit erkauft man sich jetzt bei dieser Mondgeschichte im Prinzip ja nur ein bisschen Komfort. Mehr ist es ja nicht. Aber wenn man eben die Mittel zur Verfügung hat, warum dann nicht nutzen? Ne? Vielleicht möchte man ja auch parallel dazu irgendwie ein Video machen oder sowas. Dann ist eine Nachführung sicherlich sinnvoll. Ansonsten, je nach Brennweite, muss man ja so gut wie gar nicht nachführen. Wenn du nur alle paar Minuten mal so ein Bild machst, um die verschiedenen, Höhengraden zu machen oder wie du schon sagst, interessanter wird es ja dann wieder fotografisch gesehen, wenn es aus der Totalität halt rausgeht. Und wenn du da alle paar Minuten mal irgendein Bild machst, dann musst du sowieso jedes Mal den Wert entsprechend anpassen. Von daher würde ich mir da gar keinen Kopf machen. Aber Stativ macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, das ist sowieso immer gut, wenn wir über Nachthimmel reden. Ja, und Thema Fokus. Ich meine, man kann den Mond mit einem Autofokus anvisieren. Ich würde aber immer empfehlen, macht's manuell.
Ja, manueller Modus ist eigentlich immer der Gewinnermodus. Denn es geht um schnelle Bewegungen, aber das ist der Mond ja so schnell, ist er ja auch nicht.
Deswegen, und da schaut einfach, ich meine, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, wenn ihr die Totalität direkt beim Aufgang fotografieren wollt, schaut natürlich, dass ihr vorher schon auf einen, wie wir das immer sagen, auf diesen Unendlichkeitspunkt sozusagen fokussiert. Nehmt euch da einfach ein weit entferntes Objekt und stellt darauf scharf. Dann kann da nichts schief gehen. Schaut halt, dass ihr vorher übt. Also der Mond ist natürlich auch Tage vorher schon sichtbar, weil so eine Mondfinsternis ist ja immer ein Vollmond. Macht da auch Testbilder irgendwie, wenn ihr wirklich ein schönes Fotoprojekt plant, irgendwie den Mond über irgendeinem Objekt, fahrt schon mal dahin, macht schon mal irgendwie ein paar Testbilder mit dem Mond vorher oder einfach bei Tage geht das natürlich auch. Ja, probiert euch da wirklich aus, egal ob ihr ein Teleobjektiv, Weitwinkel, was auch immer habt, ob ihr nachher, es gibt ja auch, wir haben es ja in der Sternwarte zum Beispiel hängen, so eine schöne Collage kann man ja auch anfertigen, ne? Wie der Mond von der Totalität bis hin zur vollständigen Sichtbarkeit dann wieder rauswandert. Das ist natürlich auch ein tolles Objekt, was da nicht irgendwie wissenschaftlich natürlich korrekt ist, aber so kann man dann schön den Mond nebeneinander setzen in seinen unterschiedlichen Phasen. Und mein Tipp noch, belichtet etwas unter. Also den Mond nicht zu sehr überbelichten, auch in dieser totalen Phase, weil dann habt ihr nachher noch eine bessere Möglichkeit, sage ich mal, diese schönen Farben möglichst detailgetreu wiederherzustellen, also dieses Rot, was er dann hat und dass er dann halt nicht super überbelichtet ist. Aber man muss natürlich auch sagen, mit modernen Kameras heutzutage kann man natürlich sowohl leicht überbelichtete als auch leicht unterbelichtete Bilder super wiederherstellen.
Ja, aber unterbelichtet ist immer ein bisschen besser. Ist halt wie im echten Leben, ne? Nein, man etwas unterbelichtet lieber und dafür im RAW-Format, dass alle Bildinformationen da sind. Also keine JPEGs, sondern nutzt das RAW-Format. Details, die weg sind, weil es überbelichtet ist, könntest du schlecht wiederherstellen. Aber was nur schwach da ist, kriegt man eigentlich immer technisch gesehen wieder ganz gut hergestellt. Deswegen, also RAW-Modus ist Pflicht meines Erachtens nach.
Kapitel 6. Unser Fazit. Das Fazit zu dem Ganzen ist halt, ist jetzt eine super Möglichkeit, so etwas mal aufzunehmen, weil es halt einfach ein seltenes Ereignis am Himmel ist, so eine totale Mondfinsternis. Und in diesem Fall ist es jetzt einfach etwas, in Anführungsstrichen, Besonderes, weil der Mond schon verfinstert aufgeht. Dann ist halt vor allem deswegen wichtig, einen geeigneten Standort zu finden, dass man halt eine super Sicht nach Südosten hat, also zum Aufgangspunkt. Schaut da vorher schon mal mit den angesprochenen Apps, dass ihr das Ganze auch super von zu Hause planen könnt. Und so dieses, ich sag mal, das interessante Beobachtungsfenster ist so bei uns zumindest von, ich sag mal, kurz vor 8 bis 20 Uhr oder bis 21 Uhr circa, weil dann habt ihr die Totalität bis hin zu den ersten richtigen Sonnenstrahlen sozusagen, die wieder auf den Mond fallen und habt dann schön die Phasen abgedeckt, die für diese Fotografie dann interessant sein können. Genau, im Endeffekt ist es ja auch ein super Event mal, in Anführungsstrichen, für Einsteiger, wenn ihr jetzt euch vielleicht noch nicht irgendwie an Dinge rangetraut habt. Das ist jetzt wirklich mal ein tolles Event, um mal Dinge auszuprobieren und auch wirklich ein tolles Foto mit ganz einfachen Mitteln herzuzaubern. Und ja, wir brauchen natürlich einfach alle klares Wetter und dann wird das schon.
Ja, wird auf jeden Fall eine geile Nummer, glaube ich.
Es ist für uns beiden jetzt, sage ich mal, ja auch mal was anderes, um auch mal wieder, ich sag mal, Ja, wir haben jetzt mal einen Grund, den Mond wieder zu fotografieren.
Ja, sonst nervt er ja einfach, ne? Ja,
deswegen.
Das heißt, nervt, gehört halt, es ist halt natürlich, es gehört dazu, aber manchmal würde ich ihn gerne ausknipsen oder zumindest runterdimmen.
Ja, und sollte es dann klar sein den Abend und ihr habt keinen Bock rauszufahren, werden wir das Ganze auch versuchen mit dem Livestream dann zu begleiten, dass wir euch da mitnehmen. Da ist natürlich die Voraussetzung, dass es einfach klar ist dann hier bei uns.
Nehmt es also nicht als Versprechen mit und seid dann enttäuscht, wenn nichts kommt. Wenn es kommt, werden wir es auf jeden Fall vorher nochmal ankündigen.
Und wenn ihr irgendwie tolle Fotos macht von dem ganzen Event, teilt sie auch gerne mit uns, schickt sie uns oder verlinkt uns drauf, völlig egal. Freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr da auch erfolgreich seid.
Gut, in diesem Sinne, oder? Ist alles gesagt, was gesagt werden muss.
Dann markieren wir uns den Termin 7.9. im Kalender.
Ich gebe es der Buchhaltung weiter, die den Kalender macht.
Sehr gut. Ansonsten, lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf unseren Kanälen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ne, Sven?
Ja, nein. Aber ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche oder wir wünschen euch eine schöne Woche. Und ja, clear skies und auf bald.
Tschüss.